Wenn es im Herbst und im Winter draußen kalt wird, dann geht es in der Natur auch stiller zu als im Frühjahr oder im Sommer. Der Kuckuck ist bei uns schon seit August nicht mehr zu hören. Er hält sich zurzeit irgendwo in Westafrika auf oder sogar südlich des Äquators. Auch die lärmigen Mauersegler haben sich schon im August auf den Weg in den warmen Süden gemacht. Der Zilpzalp hat es deutlich länger bei uns ausgehalten, aber auch diese Vögel sind spätestens Anfang Dezember Richtung Mittelmeer abgeflogen. Selbst etliche Amseln bringen sich bei starker Kälte in wärmeren Gefilden in Sicherheit. Aber ein Großteil der Amseln ist standorttreu. Diese Tiere bleiben auch im Winter in unserer Region. Bei großer Kälte sieht man sie aufgeplustert im Gebüsch sitzen, wie kleine Federkugeln. Ihr Körper ist dann noch immer an die 40 Grad warm. Ihr Körper erwärmt auch die Luft zwischen den Federn. Wie eine Daunenjacke mit einem Warmluftpolster wirkt dann das Gefieder. Nur die Füße ragen aus dem Federkleid hervor. Warum erfrieren die Füße nicht, habe ich den Biologen Berthold Langenhorst vom Naturschutzbund Hessen gefragt.
Es ist einmal so, dass natürlich ihre Füße, die sind nicht bedeckt mit Federn, das heißt, sie sind gar nicht isoliert. Und da ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass die erfrieren könnten im Winter. Und da haben die schöne Möglichkeit entdeckt im Laufe der Evolution, dass eine Art Wärmetauschersystem eingebaut worden ist. Das heißt, das Blut, das warme Blut, was vom Herzen kommt, was Richtung Füßen fließt, das fließt ganz nah an dem Blut vorbei, was von den Füßen wieder zum Herz hingeht.
Es ist tatsächlich ein raffiniertes Blutgefäßsystem, das die Vögel im Laufe der Evolution entwickelt haben. Aus dem Körperinneren gelangt ihr Blut mit ca. 40 Grad Celsius zum Oberschenkel. Und in der Gegenrichtung, von den Zehenspitzen her, fließt stark ausgekühltes Blut zurück zum Herzen. Nun könnte man erwarten, dass dieses kalte Blut bei tiefen Minustemperaturen auf dem Weg durch die Beine immer kälter wird. Tatsächlich aber gibt das vom Herzen kommende Blut einen Teil seiner Wärme an das zurückfließende Blut ab. Dadurch kühlt das Blut auf dem Weg zu den Zehenspitzen zwar erheblich ab, aber verhindert wird so, dass das zurückfließende Blut in den Adern einfriert.
Und die Füße haben meist eine Temperatur von 2 bis 0 Grad. Und damit erfrieren die Füße nicht, aber damit können sie auch nicht am Eis festfrieren, wenn es mal kalt draußen ist. Und so haben die Amseln eine schöne Möglichkeit, die Füße einigermaßen warm zu halten, sodass sie nicht erfrieren und damit über den Winter zu kommen.
Die Betonung muss hier wohl auf einigermaßen warm gelegt werden. Über dieses Wärmetauschersystem verfügen übrigens alle Vögel, die es bei uns auch im Winter noch aushalten. Und es ist auch der Grund dafür, dass solche Vögel allesamt ziemlich kurze Beine haben. Denn wenn die Beine zu lang wären, dann würden die Zehenspitzen nicht mehr genug Restwärme aus dem Blut abbekommen, das vom Herzen kommt. Die Zehen würden womöglich erfrieren. Nun sind Amseln bekanntlich Allesfresser. Mal sieht man sie im Frühjahr und im Sommer Regenwürmer aus dem Erdreich ziehen, mal rupfen sie Früchte aus einem Strauch. Blaumeisen hingegen kann man in den wärmeren Monaten ständig dabei beobachten, wie sie in Büschen und Bäumen winzige Insekten aufpicken. Und, wie die Amseln, bleiben auch viele Blaumeisen im Winter in Hessen. Wie schaffen es also die Meisen, im Winter genug Nahrung aufzunehmen, damit sie nicht zuletzt die Heizung für ihre Füße in Betrieb halten können? Berthold Langenhorst.
Es ist allgemein so, dass es im Winter viel weniger Insekten gibt oder fast gar keine. Das heißt, die Vögel haben es im Winter ziemlich schwierig. Darum haben sie auch wieder einen Trick entwickelt. Meisen zum Beispiel, die im Frühling und im Sommer sehr viel Insekten fressen, stellen sich im Winter um auf Körnerfutter. Und darum ist auch für die Vogelfütterung ganz gut. Also Meisenringe sind ideal dafür, weil sie enthalten noch eine Menge Fett. Und das ist genau das, was sie brauchen. Sie brauchen energiereiche Nahrung jetzt im Winter.
Energiereiches Fett, das die Meisen in der wärmeren Jahreszeit zu sich nehmen, wenn sie kleine Beutetiere verzehren. Auch der Kleiber frisst, wann immer es geht, kleine Insekten, Insekteneier und Insektenlarven und auch er stellt sich im Spätherbst auf Samen, Beeren und Nüsschen um. Das ist auch der Futtermittelindustrie nicht entgangen. In jedem Supermarkt liegen jetzt diverse Sorten Vogelfutter in den Auslagen. Soll man das jetzt kaufen, um der Natur einen Dienst zu erweisen, habe ich den Biologen Berthold Langenhorst von der Naturschutzorganisation NABU Hessen gefragt.
Winterfütterung ist erstmal eine sehr, sehr schöne Sache, weil man kann natürlich die Vögel sehr schön beobachten an dem Futterhäuschen. Naturschutzfachlich notwendig ist es nur in ganz wenigen Zeiten, weil gerade im Siedlungsbereich finden die Vögel eigentlich genug zu fressen im Winter. Aber dann, wenn Schnee liegt oder wenn halt der Boden gefroren ist, wenn die Vögel halt am Boden nichts aufpicken können, dann ist es auch sinnvoll, Vogelfutter auszulegen.
Für die meisten Stadtbewohner sind Futterhäuschen heute die einzige Möglichkeit, Wildtiere aus nächster Nähe zu beobachten. Daher bringt die Winterfütterung zumindest für uns Menschen auch dann einen Gewinn, wenn sie das Nahrungsangebot für die Vogelwelt bloß ein wenig bereichert. Wenn allerdings eine Woche lang richtig dick Schnee liegt oder wenn starker Frost den Boden schon eine Woche lang festgefroren hat, dann kann es für die Vögel eng werden. Dass das so schnell geht, liegt übrigens auch daran, dass in unseren Wohnsiedlungen viele Hecken und Sträucher als Sichtschutz angepflanzt werden. Die bieten monatelang Schutz und Nahrung und Brutplätze für die Vögel. Im Spätherbst aber, nachdem die Gärten ordentlich aufgeräumt wurden, da wird die Nahrung knapp. Und wenn schließlich bei Schnee und Frost auch noch der Boden für die Futtersuche ausfällt, dann hilft es den Vögeln, wenn der Mensch Vogelfutter ausbringt. Meisenringe zum Beispiel, aber keine vom Vorjahr, denn die könnten schon ranzig sein.
Man sollte aber auf jeden Fall das Futter nicht auf den Boden legen, sondern immer in so Futtersilos, wo es geschützt ist vor Regen, weil sonst wird es schlecht und dann werden die Vögel noch krank. Und die Ratten kommen sowieso, ja.
Nun könnte man auf den Gedanken kommen, in einem strengen Winter auch die Greifvögel mit Futter zu versorgen, am Rande einer Großstadt etwa oder im ländlichen Raum. Davon aber rät der Naturschutzbund Hessen ausdrücklich ab. Bertolt Langenhorst.
Also eigentlich ist es so, dass natürlich alle Vögel versuchen, im Herbst sich auch ein kleines Fettpolster anzufuttern. Das machen vor allen Dingen auch die Greifvögel. Aber da kann es schon mal sein, wenn die Frostperioden sehr lang sind, zum Beispiel einen Monat lang, dann kann es eng für sie werden, dann finden sie nicht mehr so viel Futter, dann sind die Mäuse nicht mehr unterwegs. Und dann kann es schon mal sein, dass die schwächeren Tiere sterben. Aber da empfehlen wir, Greifvögel nicht zu füttern. Vielleicht mal die Schleiereulen, die im Winter ja oft in alten Ställen übernachten oder in Schobern, dass man da vielleicht was auslegen sollte. Aber ansonsten kommen die Greifvögel relativ gut durch den Winter. Man muss keine Mäuse auslegen, man kann auch einfach Fleischbrocken auslegen. Also das muss kein Mausfleisch sein.
Der Grund für diese Zurückhaltung, falsches Füttern kann Eulen und Greifvögel rasch töten. Ihr Verdauungssystem reagiert womöglich äußerst empfindlich auf ungeeignetes Futter. Schnabelgerechte Häppchen werden von Greifvögeln beispielsweise oft komplett verschluckt. Im Freiland gefrieren solche Häppchen bei Frost aber umgehend zu einem steinharten Brocken und der ist dann womöglich auch noch scharfkantig. Das kann innere Verletzungen verursachen und es kühlt die Tiere zudem innerlich stark aus. Innerlich stark ausgekühlt werden im Winter auch alle Pflanzen. Ihre Stämme, ihre Zweige und Knospen, alle ihre Teile, die den Winter oberirdisch unbeschadet überstehen, haben sich im Herbst gegen das Erfrieren geschützt, durch eine Art Frostschutzmittel. Besonders bei den im Frühling äußerst zart wirkenden Knospen erstaunt diese Widerständigkeit bei den Blüten- und Blattknospen, die ja durchweg schon im Herbst angelegt werden.
Das ist die Zuckerkonzentration, banal gesagt. Also überwiegend ist es einfach eine geringere Wasserkonzentration. Die Eiweiße, die Zuckerstoffe etc., die drin sind, sind in diesen Knospen einfach höher konzentriert wie in einem ausgetriebenen Blatt.
Sagt Dr. Stefan Schneckenburger, der Direktor des Botanischen Gartens der Technischen Universität Darmstadt.
Die Blütenanlegung beginnt einfach im Spätsommer schon. Und die ist eigentlich, wenn die Ruhezeit beginnt, wenn die Temperaturen niedriger werden, wenn die Pflanze ihr erkennbares Leben einstellt, sind die Blüten als Knospen einfach schon fertig da. Das ist ja auch bei den Laubbäumen so. Die jungen Zweiganlagen, der Jahrestrieb, ist in der Winterknospe weitgehend angelegt. Das ist auch der Unterschied zu, sagen wir mal, Pflanzen wärmerer Gebiete, die keine Winterknospen machen, die das ganze Jahr Laub draußen haben, sind viel frostempfindlicher als Pflanzen, die ihre Zweige zwar angelegt haben, aber in einer frostsicheren Verpackung und mit einer frostsicheren Ausstattung des Zellsafts.
Diese frühe und aufwendige Vorbereitung auf die nächste Blütezeit hat einen großen Vorteil. Die sogenannten Frühblüher kommen dadurch bei geeignetem Wetter schon im zeitigen Frühjahr und vor allem rasch zur Blüte. Besonders gut zu verfolgen ist das bei unseren Schneeglöckchen. Die schieben ihre Blüten bereits bei noch leicht gefrorener Oberfläche aus dem Boden heraus. Zu den Frühblühern gehören auch die Tulpen.
Diese Tulpenblüten zum Beispiel, die werden schon im Herbst angelegt. Als Knospe, als kleine Knospe. Eine kleine Knospe hat einen wesentlich höher konzentrierten Zellsaft und hält wesentlich geringere Temperaturen aus. Und wenn das Signal kommt, jetzt geht's los, sind die halt auch wirklich schnell auf dem Markt. Das geht dann wirklich innerhalb von Tagen, weil nicht Strukturen neu gebildet werden müssen, sondern nur angelegte, bereits vorhandene Strukturen vergrößert werden müssen. Und das geht zum großen Teil durch Wassereinlagerung.
Wasser wird aus den Wurzeln gleichsam in die jugendlichen Zellen der Blüten hineingepumpt. Und das führt dazu, dass sich die Zellwände dehnen und strecken, also fülliger werden. Das führt zum Größenwachstum, ohne jegliche Zellvermehrung.
Natürlich gibt es noch Zellteilungen bei der Ausgestaltung gewisser Teile. Zum Beispiel die Samenanlagen oder sowas, die sind in wirklich noch unreifen Zustand. Das geht zuerst richtig los, wenn die Blüte gebildet wird. Aber im Groben und Ganzen kann man das schon sagen.
Und Stefan Schneckenburger vom Darmstädter Botanischen Garten fährt fort.
Bei unseren heimischen Bäumen haben wir genau dasselbe. Etwas abgewandelt wie bei den Zwiebelpflanzen, dass in den Winterknospen die Organe angelegt sind bis hin zu Blütenständen. Also wenn man jetzt eine Knospe einer Rostkastanie auseinander präpariert und es ist eine Knospe eines später blühenden Zweiges, ist jetzt schon die Blütenanlage drin. Wie so eine winzige Traube aus kleinen Blütenknospen. Und die Organe sind alle da, haben auch wieder einen sehr hochkonzentrierten Zellsaft durch Eiweiße, durch Zucker, sind also vom Frost geschützt und zusätzlich noch geschützt durch die ersten Blätter am Zweig und das sind die Knospenschuppen, die die Knospe einhüllen.
Damit die Pflanzen rasch in die neue Saison starten können, wird im Frühjahr auch der als Frostschutzmittel eingelagerte Zucker mobilisiert und natürlich die im Wurzelwerk in den Zwiebeln und Knollen gespeicherten Reservestoffe. Diese Reservestoffe sind energiereich. Kein Wunder also, dass sie oft auch beliebte Nahrungsmittel für uns Menschen sind. Bei einem davon lohnt sich gerade jetzt ein genaues Hinschauen, denn es wird in der Adventszeit in großen Mengen feilgeboten.
Ein wunderbares Beispiel ist so aus der Weihnachtsbäckerei die Mandel. Die hat zwei Speicherkeimblätter und wenn man eine Mandel pellt und auseinanderbricht, da hat man eine größere Hälfte und eine kleinere Hälfte, jetzt mal ganz wörtlich gesagt. Auf den ersten Blick sieht es gleich aus, auf den zweiten Blick erkennt man, dass bei der kleineren Hälfte nur das Speicherkeimblatt dran ist und bei der größeren Hälfte ist eine winzig kleine Sprossknospe da, die hat dann noch den hübschen Namen Plumula, das Federchen, und gegenüber der Sprossknospe ist eine Wurzelanlage da.
Die kleinen Knubbel sind das, die so gerne abplatzen, wenn man eine Mandel halbiert. Aber nicht nur viele Pflanzen stehen im Frühjahr rasch in voller Blüte. Auch viele Insekten schwirren durch die Luft, sobald es auch nur ein bisschen wärmer wird. Nicht alle haben als erwachsenes Tier die kalte Jahreszeit überdauert, erläutert Berthold Langenhorst vom Naturschutzbund Hessen.
Sie haben drei verschiedene Stadien, anders als der Mensch, der quasi immer nur Mensch ist. Sie können Ei sein, sie können eine Puppe sein oder sie können auch das erwachsene Tier sein. Und die verschiedenen Insekten haben verschiedene Anpassungen. Die meisten überwintern einfach als Ei. Das heißt, die Elterntiere legen halt Eier im Herbst. Die Eier, da wird Glycerin eingelagert, das ist so eine Art Frostschutzmittel. Und das verhindert, dass sie zu schnell erfrieren können. Und dann überwintern die an geschützten Stellen, irgendwelchen hohlen Stängeln oder unter Blättern, unter der Rinde. Und dann im Frühling können aus den Eiern ganz schnell Raupen schlüpfen. Und dann entwickelt sich auch relativ schnell das neue Tier.
Extrem nachteilig für Insekten ist daher ein Winter, in dem es ein paar Tage bitterkalt ist, dann wieder ziemlich mild und das in stetigem Wechsel. Dann entwickeln sich die Eier nämlich zu früh zu Raupen, was vielleicht ein paar Meisen erfreut. Aber selbst wenn die Raupen nicht gefressen werden, beim nächsten Frosteinbruch werden sie erfrieren.
Es gibt aber auch Insekten, die überleben als fertiges Tier. Der kleine Fuchs zum Beispiel, ein ganz bekannter Schmetterling, den sieht man ganz früh im Frühling schon wieder fliegen. Und der sucht sich einfach Stellen, zum Beispiel in Kellern oder in Hütten, aber auch an Bäumen unter der Rinde, wo er einfach dann versucht zu überwintern. Und mit dem Frostschutzmittel geht es relativ gut. Es ist aber so, wenn die Temperaturen ganz stark in den Minusbereich fallen, dann erfrieren diese Tiere, weil die können quasi nicht ihre Temperatur erhöhen. Ihre Temperatur müssen sie anpassen an die Umgebung. Das heißt, sie fallen im Winter in eine Starre, können sich auch nicht bewegen. Und bei ganz tiefen Temperaturen sterben einfach ein Teil der Tiere ab.
Und dieser Verlust von einzelnen schwächeren Tieren ist ein ganz natürlicher Vorgang. Ein Vorgang, der die Vielfalt an Lebewesen auf der Erde überhaupt erst hervorgebracht hat. Und damit auch die Wintergäste unserer Tierwelt. Wenn nur die am besten an unsere Winter angepassten Individuen überleben, dann können auch sie nur im folgenden Frühjahr Nachwuchs bekommen. Und das wiederum trägt ganz wesentlich dazu bei, dass diese Tierarten auf Dauer in unseren Breiten überleben können. Berthold Langenhorst.
Allgemein ist es so, dass es in der Natur normal ist, dass schwächere Tiere auch sterben. Ein gewisser Selektionsdruck ist eigentlich ganz gut. Man muss auch immer aufpassen, darum warnt der NABU auch davor, Tiere das ganze Jahr zu füttern. Wenn ich diesen Selektionsdruck dann ganz herausnehme, dann ist das für die Natur eigentlich gar nicht so sinnvoll.